Fall 72 aus der Koansammlung Chōyō-roku. Kyō-san fragt Chūyō, was bedeutet eigentlich Buddha-Natur? Chūyō antwortete, dir zuliebe will ich ein Beispiel erzählen. Da ist ein Raum mit 6 Fensteröffnungen und in der Mitte des Raumes befindet sich ein Affe. Eine Person draußen ruft, Affe, Affe! Und der Affe antwortet. In der gleichen Weise reagiert der Affe an allen 6 Fenstern, wenn er durch sie angesprochen wird. Kyō-san darauf, was ist, wenn der Affe schläft? Chūyō verließ sein Meditationskissen, griff ihn beim Arm und sagte, Affe, Affe, du und ich, wir haben uns gerade getroffen. Buddhisten reden immer wieder von der Buddha-Natur. Ich will meine Buddha-Natur verwirklichen und tun so, als wüssten sie genau, was die Buddha-Natur ist. Ganz so klar scheint es aber doch nicht zu sein. Sonst würde es nicht so viele Koan-Geschichten darüber geben, in denen der eine Zen-Mönch den anderen danach fragt. Oft ist die Antwort etwas harsch, so zum Beispiel im Fall 34 aus der Koansammlung Eiserne Flöte. Ein Mönch fragte den Meister XY, sage mir, wie siehst du deine Buddha-Natur? Als Antwort gab der Meister dem Mönch 3 Stockhiebe. Das hielt den Mönch aber nicht davon ab, zu einem anderen Kloster zu pilgern und dem dortigen Meister die gleiche Frage zu stellen. Und ratet mal, wie die Antwort war. Richtig, 3 Hiebe mit dem Stock. Typisch, werden manche von euch sagen. Typisch martialisches Macho-Zen. Die Akteure in diesem Koan, also Kyō-san und Chūyō, sind dagegen Anhänger von Marshall Rosenberg und kommen gerade von einem Seminar in gewaltfreier Kommunikation. Und das in China vor 1200 Jahren. Chūyō spricht also nicht in Wolfssprache, sondern übt Giraffensprache, wenn er sagt, dir zuliebe will ich ein Beispiel erzählen. Da ist ein Raum mit 6 Fensteröffnungen und in der Mitte des Raumes befindet sich ein Affe. Eine Person draußen ruft, Affe, Affe! Und der Affe antwortet. In der gleichen Weise reagiert der Affe an allen 6 Fenstern, wenn er durch sie angesprochen wird. Alles klar, oder? Mir war das beim ersten Hören nicht klar. Deswegen möchte ich etwas ausholen. Also da gibt es einen Affen, der in einem Raum mit 6 Öffnungen lebt. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Käfig mit 6 Fenstern, allerdings mit geschlossenen Wänden, nur 6 Fenstern. Immer wenn von draußen gerufen wird, Affe, dann reagiert der Affe prompt und antwortet. Wieso genau 6 Fenster? Nun, das sind die 6 Sinnesqualitäten, mit denen wir Menschen ausgestattet sind. Also sehen, hören, riechen, schmecken und Körperempfinden. Der Sinn für das Körperempfinden umfasst dabei den Schmerz- und Tastsinn sowie das Gleichgewichtsorgan. Wer jetzt genau aufgepasst hat, zählt nur 5 Fenster, also 5 Sinnesorgane. Das ist auch richtig, denn im allgemeinen Sprachgebrauch werden nur 5 Sinnesorgane unterschieden. Mit dem berühmten sechsten Sinn sind ja auch nur die ausgestattet, die zu übersinnlichen Wahrnehmungen fähig sind oder auch nur intuitiv das Richtige tun, nach dem Motto, da hat mich mein sechster Sinn gewarnt. In der buddhistischen Psychologie dagegen gibt es wirklich einen sechsten Sinn, nämlich den Denksinn. Wem jetzt die Haare zu Berge stehen, weil das zu sehr nach esoterischem Unsinn klingt, dem sage ich halt. Natürlich kann dieser sechste Sinn nicht in einem Magnetresonanztomogramm oder sonst wie dargestellt werden. Insofern ist er nicht beweisbar wie ein physikalisches Gesetz. Aber was ist mit den anderen Konstrukten, mit denen die moderne westliche Psychologie die Funktion unseres Gehirns erklärt? Was ist mit dem Modell von Freud über Ich, Ich und Es? Oder mit der Transaktionsanalyse Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich? Die Annahme eines sechsten Sinnes, eines Denksinnes oder Denkorgans ist eine solche Modellvorstellung, die erklären soll, wie wir funktionieren. Und diese Modellvorstellung hat viel Charme, weil sie uns hilft, unsere Buddha-Natur zu verstehen. Kein Wunder also, dass Kyosan sich der buddhistischen Psychologie bedient, um die Frage nach der Buddha-Natur zu beantworten. Was ist der Denksinn denn eigentlich? Der Denksinn ist dazu da, alle unsere Geistesprodukte wahrzunehmen. Und unser Gehirn ist voll mit Geistesprodukten. Ihr alle kennt Tagträume und Gefühle, aber auch die Produkte unseres planenden Geistes gehören dazu und unsere Willensregungen. Einfach alles, was wir denken. Wer nimmt das eigentlich wahr, was wir denken? Genau, unser Denksinn, der einen Teil unseres Gehirns ausmacht und aus Millionen von Neuronen und Synapsen besteht. Durch unseren Denksinn wissen wir überhaupt erst, was wir denken. So sinnvoll unsere Geistesprodukte manchmal sein mögen, oft nerven sie auch enorm. Zum Beispiel, wenn wir gerade einschlafen wollen und uns ein Geistesprodukt einfällt, das wir im Moment überhaupt nicht gebrauchen können. Zum Beispiel den übermorgen bevorstehenden Abgabetermin für unsere Masterarbeit. Auch beim Meditieren nerven unsere Geistesprodukte. So habe ich zum Beispiel mal 25 Minuten lang darüber meditiert, wie toll es wäre, wenn sich ein paar Kilometer südlich von Bremen ein 5000 Meter hohes Gebirge erheben würde. Wie toll ich da wandern könnte. Während dieser 25 Minuten hatte ich überhaupt keine Schmerzen, obwohl es der berüchtigte, schmerzreiche dritte Tag des Sessions war. Meine Wirklichkeit in diesen 25 Minuten war mein innerer Fantasiefilm vom 5000er. Und da traten alle anderen Wahrnehmungen völlig in den Hintergrund. Das Revolutionäre an der buddhistischen Psychologie ist, dass sie bereits vor 2000 Jahren erkannte, dass unsere Geistesprodukte als innere Wirklichkeit mindestens so bedeutend sind wie die äußere Wirklichkeit. Sie erkannte, dass der Denksinn so bedeutend wie der Sehsinn oder der Hörsinn ist. Bei dem ganzen Gerede über unsere Geistesprodukte, das Ziel unserer Meditation sollte doch sein, gar keine Gedanken zu haben, gedankenlos zu sein, völlig im Nichts zu verweilen. Wenigstens denken wir oft, dass das Ziel der Meditation und überhaupt das Ziel von Zen sei. Diese Vorstellung, in der Meditation gehe es darum, völlig ohne Geistesprodukte zu sein, ist natürlich auch wieder selbst ein Geistesprodukt, das unser Denksinn wahrgenommen hat. Wenn wir also unsere Meditation mit der Vorstellung betreiben, möglichst keine Geistesprodukte zu haben, engen wir die Wahrnehmungsfähigkeit unseres Denksinns ein. Ja, wir versuchen dann, unser Denken abzuschneiden. Dieses Einengen und Abschneiden unseres Denksinns kann aber nicht Ziel unserer Meditation sein. Im Gegenteil geht es im Zen darum, alle unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten, also unsere Fensteröffnungen, zu erweitern. Da ähnelt Zen den psychotherapeutischen Verfahren, in denen es auch darum geht, uns von nicht mehr zu uns passenden Vorstellungen, wie wir zu sein haben oder nicht zu sein haben, zu befreien. Ein Psychotherapeut ist also ein Abbrucharbeiter, der das sechste Fenster erweitert, damit der Denksinn mehr von der inneren Wirklichkeit wahrnehmen kann. Im Unterschied zur Psychotherapie beschäftigt sich Zen dann allerdings nicht weiter mit unseren Geistesprodukten. Im Zen freuen wir uns, wenn unser Geist immer weniger von Vorstellungen eingeengt wird. Aber das, was unser Geist dann ungehinderter wahrnehmen kann, wird im Zen nicht analysiert. Jetzt meditiere ich schon ein halbes Jahr und meine Gedanken während der Meditation nehmen zu statt ab. Kennt ihr das? Ich höre das oft von meinen Schülerinnen und Schülern. Das passiert, wenn wir die Fensteröffnung für unseren Denksinn erweitert haben und ist nichts Schlimmes. Dass wir bei einem längeren Zen-Session dann irgendwann immer weniger Geistesprodukte produzieren, steht auf einem anderen Blatt. Darüber will ich heute nicht sprechen. Sind wir eigentlich abgeschweift von dem Koan? Nein, im Gegenteil. Wir sind mittendrin in dem wunderbaren Bild von Shuyo. So wie der Affe die Wirklichkeit seiner eigenen Geistesprodukte mit dem sechsten Sinn nur eingeschränkt wahrnehmen kann, so kann er auch mit den anderen fünf Sinnen die ihn umgebende Wirklichkeit nur gefiltert und verzerrt wahrnehmen. Er schaut ja auch nur durch kleine Fenster. Das liegt nicht nur daran, dass zum Beispiel unsere Augen nicht alles wahrnehmen können, sondern auch daran, dass unser Gehirn nur eine begrenzte Anzahl von Informationen verarbeiten kann. Unser Arbeitsspeicher beträgt höchstens, ich nenne jetzt mal eine Hausnummer, 8 Megabyte. Oder vielleicht waren es bei Einstein 12 Megabyte. Aber auch Einsteins Arbeitsspeicher war begrenzt. An diesem kleinen Arbeitsspeicher können wir im Zen nichts ändern. Und auch anderswo nicht. Wenigstens nicht, solange wir nicht irgendwelche zusätzlichen Chips ins Gehirn einbauen können. Woran wir etwas ändern können, ist, dass wir erkennen, wie sehr unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit eingeengt ist. Dies gilt insbesondere für die Geistesprodukte, die unser Denksinn wahrnimmt. Denn der Affe reagiert ja immer, egal durch welches Fenster er von außen angerufen wird. Egal, ob der Sehsinn ein heranrasendes Auto sieht oder ob der Denksinn unseren Ärger über den Regen genau jetzt wahrnimmt. Der Affe antwortet sofort. Er ist den Sinneseindrücken hilflos ausgeliefert. Und er merkt es gar nicht mal. Der Affe denkt, das bin ich. Ich bin das, was meine sechs Sinne mir erzählen. Insbesondere der sechste Sinn, also der Denksinn. Das bin ich. Der Affe leidet unter der Verblendung, er sei nur seine Gedanken, seine Gefühle, seine Planungen, überhaupt. Das, was mir mein Denksinn an Geistesprodukten liefert, das bin ich. Das ähnelt etwas einem Ausspruch des französischen Philosophen Descartes. Ich denke, also bin ich. Im Zen dagegen sagen wir, ich bin, also denke ich. Der Affe ist also allen seinen Sinnen hilflos ausgeliefert, ruft ein Geistesprodukt durch das sechste Fenster. Warum regnet es gerade jetzt? Reagiert er automatisch mit Ärger. Im Buddhismus nennen wir solche Geistesprodukte Geistesgifte. Beim Warum regnet es gerade jetzt? Handelt es sich um das Geistesgift des Nicht-Haben-Wollens. Wir können auch sagen, das Geistesgift des Hasses. Ruft ein Geistesprodukt durch das sechste Fenster. Hey, der Sex mit der Effin gestern, der war toll. Das möchte ich immer haben. Dann wird der Affe sofort unruhig und aufgeregt, obwohl überhaupt keine Effin in Sicht ist. Klar, das ist das Geistesgift des Habenwollens. Und das dritte Geistesgift, die Verblendung, habe ich schon erwähnt. Verblendung ist, sich vollkommen mit den Eindrücken, die einem seine Sinnesorgane liefern, zu identifizieren. Verblendung ist dieses, alles auf sich zu beziehen, als wenn es regnen würde, um mich zu ärgern. Verblendung ist dieses, nur um sich selber kreisen. Dieses alles durch das enge Fenster des Ich, mein, mir, mich zu betrachten. Der Affe in dem Beispiel reagiert nicht nur sofort auf die Affenrufe, er hält auch seine Wahrnehmung für die absolute Wirklichkeit. Ist seine Wahrnehmung auch noch so von seinen Gelüsten und Ablehnungen verzerrt? Für ihn ist genau das und nur das, die Wirklichkeit. Und eben diese Identifikation des Affens mit seinen eigenen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat oder nicht zu sein hat, lässt den Affen leiden. Wir brauchen keinen Ausflug in die Biologie zu machen, die uns sagt, dass wir Menschen genauso wie die Schimpansen, Gorillas und so weiter zu den Hominiden, also den Menschenaffen, gehören. Es ist klar, dass wir alle diesen Affen, den Shuyu da beschreibt, sehr gut kennen. Aber wollen wir uns immer wie Schimpansen verhalten? Wollen wir hilflos der Affenbande da im Kopf ausgeliefert sein? Was sagt uns die buddhistische Psychologie dazu? Die buddhistische Psychologie unterscheidet bei unserem Wahrnehmungsprozess drei Phasen, die sogenannten Nens. Das erste Nen ist der reine Wahrnehmungsprozess. An diesen Prozess können wir uns nicht erinnern. Erst während dem zweiten Nen findet eine Verankerung in unserem Bewusstsein statt, die auch ein Erinnern möglich macht. Diese Verankerung in unserem Bewusstsein wird im Unterschied zum ersten Nen auch als Seh-Eindruck, Hör-Eindruck bzw. Denk-Eindruck bezeichnet. Und fragt ihr euch wahrscheinlich, wozu diese Unterscheidung zwischen erstem und zweitem Nennen? Ist doch egal. Hauptsache, die Sinneswahrnehmung landet irgendwann in unserem Bewusstsein. Nehmen wir wieder das Beispiel vom heranrasenden Auto. Woher wissen wir, wie schnell sich das Auto bewegt? Klar, werdet ihr sagen, das weiß Mann oder Frau. Das wisst ihr aber nur deshalb, weil ihr das in euren ersten Lebensjahren gelernt habt. Nur weil ihr gelernt habt, dass ein PKW im Allgemeinen so und so groß ist und Bäume so und so groß sind, könnt ihr die räumliche Distanz abschätzen, die das Auto so rasend schnell überwindet. Aber das macht doch unser räumliches Sehvermögen. Nein, denn das reicht nur bis zu eurem Mercedes-Stern, soweit ihr überhaupt einen Mercedes besitzt oder euer Mercedes noch einen Mercedes-Stern hat. Während des zweiten Nennens wird also die Information, die uns das erste Nennen liefert, bearbeitet. Oft sinnvoll, wie wir beim heranrasenden Auto sehen können. Manchmal auch verfälschend. Denkt da zum Beispiel an die vielen Beispiele für optische Täuschungen, bei denen gerade Linien durch eine Veränderung des Hintergrunds gebogen wirken und so weiter. Die Phase des ersten Nennens ist von uns nicht beeinflussbar oder höchstens dadurch, dass wir bei Kurzsichtigkeit eine Brille aufsetzen, um überhaupt das bereits erwähnte Auto erkennen zu können. Auch die Phase des zweiten Nennens ist wenig beeinflussbar, zumal sie, wie das erste Nennen, ultraschnell abläuft. An dieser Einengung unserer Wahrnehmung, die während dem ersten und dem zweiten Nennen stattfindet, daran zu arbeiten, ist nicht sehr effektiv, abgesehen vom Tragen einer Brille oder von Hörgeräten. Interessant wird es dagegen bei der dritten Phase. Das dritte Nennen beschreibt nämlich unsere Reaktion auf die wahrgenommenen Sinneseindrücke. Wir können auch sagen, unsere Weiterverarbeitung der Eindrücke. Das ist nicht nur das Wegziehen der Hand, wenn sie die heiße Herdplatte berührt hat, sondern auch unsere geistige Reaktion mit Vergleichen, Bewerten und so weiter. Das Vergleichen und Bewerten geht genauso schnell wie das Wegziehen der verbrannten Hand. Auch das ist oft sinnvoll, zum Beispiel, wenn wir eine aktuelle Geruchswahrnehmung mit früheren Erfahrungen vergleichen. Da riecht was, das schmort genauso, als wenn ein Elektrokabel durchbrennt. Wir kennen aber auch die negativen Folgen dieses dritten Nennens, zum Beispiel im Kontakt mit anderen Menschen. Stellt euch mal vor, da kommt jemand in den Zen-Kreis Bremen und möchte Mitglied unserer Gemeinschaft werden. Eine Person, die Zen schon in anderen buddhistischen Zentren geübt hat. Wenn ihr euch mal ganz ehrlich prüft, wie schnell habt ihr diese Person sozusagen vermessen und eingeordnet? Vielleicht habt ihr in Sekundenschnelle abgecheckt, ob ihr die Person sexuell attraktiv findet und sie für euch als Partnerin oder Partner in Frage kommt. Oder ihr habt sie sofort eingeordnet, nach einem einfachen Muster, das die buddhistische Psychologie auch schon kannte, nämlich die drei Übel im Kontakt mit anderen Menschen. die da lauten: besser als ich, schlechter als ich und genauso wie ich. Wobei das dritte Übel, genauso wie ich, zwar sehr nach esoterischem All-Einsheit-Gesülze klingt. Wir sind alle gleich. Aber dennoch bewerten und vergleichen ist. Wenn wir den drei Übeln verfallen, sehen wir die andere Person nicht mehr wirklich, sondern wir beziehen sie auf uns, sehen sie durch unsere enge Ego-Brille. Und da wir uns in buddhistischen Kreisen bewegen, äußert sich das so. Wir denken, die Person ist spirituell weiter als ich. Die Person ist spirituell nicht so weit wie ich. Oder wir sind beide gleich weit auf dem Zen-Weg. Die andere Person, das Gegenüber, wird wie ein Objekt betrachtet. Eine Ich-zu-Es-Interaktion also. Eine wirkliche Kommunikation mit unserem Gegenüber benötigt jedoch, um mit Martin Buber zu sprechen, eine Ich-zu-Du-Interaktion. Bloß wie kommen wir zu einer Ich-zu-Du-Interaktion? Schauen wir uns dazu wieder unser Koan an. Nachdem Chuyo das Beispiel mit dem Affen gebracht hatte, fragte Kyosan, was ist, wenn der Affe schläft? Ja, was ist, wenn der Affe hinter den 6 Fenstern unserer Sinneseindrücke schläft? Was ist, wenn nach dem ersten und zweiten Nennen nicht sofort das dritte Nennen in Aktion tritt? Was ist, wenn wir in der Wahrnehmung der anderen Person verweilen, anstatt zu bewerten und zu vergleichen? Was ist, wenn der Affe schläft? Dann findet eine Interaktion von Ich zu Du statt. Dann findet echte Kommunikation statt. Habt ihr solch eine echte Kommunikation schon erlebt? Na klar, werdet ihr sagen. Und ihr habt recht. Das sind immer wieder die Gesprächssituationen, wo wir das Gefühl haben, Mensch, der Kontakt eben, der war wirklich intensiv. Interessanterweise muss das nicht ein Gespräch mit eurer Lebenspartnerin oder eurem Lebenspartner gewesen sein. Das kann auch ein kurzer Kontakt mit einem völlig unbekannten Menschen gewesen sein. Erkennbar ist die Echtheit dieses Kontakts von Ich zu Du immer daran, wie tief sie uns zufrieden macht, ja sogar begeistert macht. Genauso hier im Koan. Chuyo springt begeistert auf von seinem Meditationskissen, von wegen in Ruhe verweilen. Nein, er springt auf, ergreift Kyosan beim Arm und ruft, Affe, Affe, du und ich, wir haben uns gerade getroffen. Wie kommen wir nun zu dieser Ich-zu-Du statt Ich-zu-Es-Interaktion? Da habe ich eine langweilige Antwort, nämlich durch tägliches Üben. Zum Beispiel auf dem Meditationskissen. Im Sazen üben wir, nicht hilflos und automatisch auf die Eindrücke unserer Sinne zu reagieren. Wenn unser Fuß juckt, dann nehmen wir den Juckreiz wahr. Wir nehmen ihn bewusst wahr, aber reagieren nicht darauf. Nicht einmal mit Ärger oder Unwohlsein. Das ist das Ziel unserer Zen-Meditation. Genauso nehmen wir unsere Geistesprodukte wahr und lassen sie dann wieder ziehen. Da gibt es den schönen Spruch, wir begrüßen unsere Gedanken im Sazen, aber laden sie nicht zu einer Tasse Kaffee ein. Oder ich glaube, in Wirklichkeit heißt es zu einer Tasse Tee. Es kann also eine Lücke geben zwischen dem zweiten Nen, also dem Sinneseindruck, und dem dritten Nen, also der Reaktion auf den Eindruck, der Weiterverarbeitung des Sinneseindrucks. Das Verweilen in dieser Lücke ist eine Kernübung in der Zen-Meditation. Das ist nicht einfach und gelingt auch nicht die ganze Meditationsübung lang. Aber das Üben des Verweilens in dieser Lücke während der Meditation hilft uns dabei, auch im Alltag und in der Kommunikation mit dem anderen in dieser Lücke zu verweilen. Und wenn wir in dieser Lücke verweilen, dann können wir auch mit uns selbst, das, was wir so selbst im Zen nennen, ungehindert in Kontakt treten. Was zeigt sich dann, wenn wir in der Lücke zwischen Sinneseindruck und Weiterverarbeitung des Sinneseindrucks verweilen? Was zeigt sich in dieser Lücke? Unsere Buddha-Natur. Unsere Buddha-Natur ist dieser Zustand, wenn unser innerer Affe schläft. Wir sind hellwach in unserer Wahrnehmung. Ja, viel wacher als sonst, gerade weil unser innerer Affe, der alles in Bezug auf sich selbst einordnet, vor sich hin döst. Das ist die Antwort auf Kyosans Frage. Was bedeutet eigentlich Buddha-Natur? Unsere Buddha-Natur ist dieser Raum mit den möglichst weit geöffneten Fenstern, in denen unsere Affenbande schläft. Ich will euch aber jetzt nicht ohne einen praktischen Tipp alleine lassen. Neben der Meditation auf dem Sitzkissen gibt es viele andere Möglichkeiten, das Verweilen in der Lücke auch im Alltag zu üben. Eine Möglichkeit, die sich besonders in der Interaktion mit anderen Menschen bewährt hat, lautet: tief ein- und ausatmen, innerlich zurücktreten, das Ganze sehen und nicht bewerten. Mit dieser Art Mantra gebt ihr dem Affen in euch, eine leckere Banane in die Hand und beruhigt ihn. Ich praktiziere das auch selbst. Zum Beispiel letzte Woche oder es, glaube ich, war vorletzte Woche. Wir hatten Gäste eingeladen. Einer war immer noch nicht eingetroffen und wir hatten angefangen zu essen. Plötzlich sagt meine Frau zu mir, bei diesen Beispielen spielt meine Frau oft den negativen Part. Das ist das Praktische an einer Ehe, dass Mann, Frau die oder den Schuldigen immer schon parat hat. Es gibt natürlich genügend andere Beispiele, wo meine Frau die Geschickte und ich der Ungeschickte bin. Aber die fallen mir gerade nicht ein. Also plötzlich sagt meine Frau: jetzt hast du wie immer allen Salat aufgegessen, wo Klaus doch noch fehlt. Meine normale Reaktion wäre: wieso eigentlich immer? Und wer isst denn sonst immer den ganzen Salat auf, sodass für mich nichts mehr übrig bleibt? Stattdessen habe ich geübt: tief ein- und ausatmen, innerlich zurücktreten, das Ganze sehen und nicht bewerten. Und dann habe ich gesagt: gut, wenn Klaus noch kommt, dann mache ich noch Salat. Wir haben ja noch welchen im Kühlschrank. Dieses Mantra, tief ein- und ausatmen, zurücktreten, das Ganze sehen, nicht bewerten, ist kein einfacher Kommunikationstrick, sondern ermöglicht es uns, in dieser Lücke zwischen Wahrnehmung und Reaktion zu verweilen oder in diese Lücke wieder zurückzukehren, selbst wenn die Magensäure oder die Galle sich bereits gemeldet hat. Es hilft also auch, wenn der Affe schon aufgewacht ist und gleich aus einem Fenster antworten will. mit dem Mantra zurücktreten, das Ganze sehen, nicht bewerten und unserem tiefen Ein- und Ausatmen geben wir unserem inneren Affen eine Banane in die Hand. Damit ist er zufrieden und kann weiter dösen. Und wir haben die Chance, in dieser Lücke zwischen Wahrnehmung und Reaktion zu verweilen und unsere Buddha-Natur zu erleben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.